realistisch sind die Liquiditätsversprechen semi-liquider Private Equity Produkte? Welche Lehren lassen sich aus offenen Immobilienfonds ziehen und ableiten für diese semi-liquiden? Welche Rolle spielt operative Wertschöpfung im Vergleich zum Financial Engineering im Bereich Private Equity und welche Exitwege sind realistisch in einem stagnierenden M&A-Markt, der ein bisschen eingefroren zu sein scheint? Wie sollten Family Offices Private Equity strategisch einordnen? Wir blicken voraus auf das Private Equity Jahr 2026.
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung gehen.
Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier
die immer. Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer.
Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Und ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desaster.
Was für Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Folge 152 im großen Bild. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zurück im gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office. Wir sprechen heute zum ersten Mal im großen Bild so richtig vertieft über das Thema Private Equity. Und warum ist es wichtig, darüber zu sprechen? Wir haben in den letzten Jahren viele Narrative gehört, die die Investition in Private Equity auch für Normalsterbliche, für Family Offices mit kleineren Tranchen ermöglichen sollen und den Appetit dazu anregen sollen, oft unter dem Narrativ Demokratisierung in den Private Markets. Lassen wir bei unserer Betrachtung mal diesen ganzen Kitsch beiseite. Wir gehen intensiv in diesem Gespräch auf diese Verkitschung ein, wollen aber erstmal in diesem Gespräch einordnen, welche Perspektiven wir im Private Equity Bereich in 2026 haben, denn wir kommen aus einer gewissermaßen Eiszeit der Transaktionshäufigkeit für Private Equity Deals, was die Wertentwicklung einerseits, aber auch die Umschichtungshäufigkeit der Private Equity Fonds andererseits stark verlangsamt hat. Und seit September 2029 sehen viele liquiden Portfolios deutlich besser aus als der Private Equity Markt selber. Und rückblickend betrachtet kann man sagen, Private Equity profitierte natürlich in enormem Maße von sinkenden Zinsen. Die eindeutige Phase ist jetzt vorbei und mit Blick auf das Jahr 2026, in dem viele Investmentbanken heute sagen, die Zinssenkungszyklen in der westlichen Welt, in den USA, in Europa, auch in Japan, was jetzt für den Private Equity Markt nicht so richtig realistisch ist, sind vorbei. Und das ist eigentlich der Rückenwind und der Nährboden gewesen für gute und hohe Private Equity Renditen. Wir besprechen mit Florian Schepp, Partner, Gründer, Inhaber von Family Trust, selbst einem Private Equity House, über die Perspektiven der Private Equity Märkte und versuchen zu kategorisieren, welche verschiedenen Ausprägungen, welche Chancen im kommenden Jahr haben. Wir gehen aber auch darauf ein, wie Private Equity eigentlich verstanden werden muss aus der Perspektive eines Family Office, einer Institution, einer Stiftung, die alle Anlageklassen investiert, und fragen uns, inwieweit man taktisch, strategisch, thematisch in Private Equity investieren kann. Und wir kommen da zum Teil zu ernüchternden Ergebnissen. Trotzdem, die Anlageklasse ist extrem spannend, aber nicht unter dieser kitschigen Lupe, wie wir sie oft eben in diesen Narrativen hören. Und das ist die ganz wichtige Aussage in diesem folgenden Gespräch. Freuen sich auf Florian Schepp von Family Trust. Zum allerersten Mal darf ich Florian Schepp von Family Trust im großen Bild begrüßen. Lieber Florian, herzlich willkommen, ich freue mich.
Dankeschön.
Florian, wir haben uns auf einer Party kennengelernt. Ich will das ganz am Anfang sagen. Ich wusste nicht, was du machst. Du hast angefangen, über Private Equity zu reden, hast mir innerhalb der ersten 3 Minuten ein paar sehr hässliche Dinge über den Private Equity Markt erzählt, aber auch schöne Dinge, die mir nicht bekannt waren. Und da dachte ich, mit dir muss ich mal ein bisschen länger sprechen. Und es hat sich herausgestellt, dass es sehr lehrreich, sich mit dir zu unterhalten. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass du meiner Einladung in dieses Gespräch gefolgt bist. Zweitens möchte ich disclosen, ich habe dir am Anfang so ein paar Punkte geschickt, über die ich sprechen möchte, und du hast sofort gesagt, so zurückgeraunt, das sind ja alles so Fragen, die dem liquiden Markt, der liquiden Marktperspektive entspringen. Ja, es ist so, und ich freue mich, wenn du uns sozusagen aus der liquiden Welt kommend und denkend in die Private Markets abholst. Aber, lieber Florian, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, vielleicht sagst du, was du in der Private Equity Welt eigentlich genau machst und wie man das sozusagen in den großen Kontext all dessen, was es im Private Equity Markt, was man da angeboten bekommt, wie man das da einordnen kann.
Oh je, ich weiß gar nicht, ob mich jetzt jemand für seriös nehmen kann, wenn ich dich auf einer Party kennengelernt habe. Meine Frau habe ich in München in der Bar kennengelernt, vor 15 Jahren jetzt genau. Also das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch. Aber ja, danke für die Einladung, Florian Schepp. Ich bin einer der beiden Mitgründer von Family Trust. Das ist eine kleine Private Equity Gesellschaft hier in München. Und vielleicht um das Ganze einzuordnen, was ich weiß, wozu ich was beitragen kann, wozu ich nichts beitragen kann. Mal so eine kleine Tour de force durch meinen Lebenslauf. Also ich habe in der Schweiz studiert, BWL, da kann man natürlich nichts. Und wird dann erstmal, damals zumindest, 98 erstmal Unternehmensberater oder Investmentbanker. Da ich schon ein paar Unternehmensberatungspraktika hinter mir hatte, war dann der natürliche Weg, in die Unternehmensberatung zu gehen. Ich war bei BCG ein paar Jahre, kann man auch sehr dankbar sein, und bin dann auf die operative Seite gewechselt und war damals der vierte Mitarbeiter von Golding oder Golding Capital Partners damals noch, mittlerweile mit Sicherheit das größte deutsche Alternatives House, also klassischer Alternatives Dachfonds. Bin dann nach 3 Jahren als, sagen wir, eigentlich mehr oder weniger zu zweit den Einstieg in das institutionelle Geschäft geschafft hatten, dann gewechselt zu einem kleinen Startup meiner Uni, diesmal auf die liquide Seite. Ein institutionelles Haus, Vescore hieß das damals, ist mittlerweile ultimativ in Fontobel aufgegangen, weil wir die Firma verkauft haben 2015. Im liquiden Bereich haben wir uns mit globaler taktischer Asset Allocation beschäftigt, also mit ökonomisch fundierten Modellen, mit denen man im Wesentlichen die kurzfristige Performance von Aktien und Rentenmärkten prognostiziert hat. Von daher, da sind wir relativ groß geworden. Weiß ich, wie weit man da im liquiden Bereich kommen kann und vielleicht auch, wie weit man nicht kommen kann. Also kommen kann, heißt immer aktiv, sozusagen nicht reaktiv, im Sinne von Wertsicherungsthematiken oder solchen Sinn. Und diese Firma haben wir nach 10 Jahren, als ich dabei war als Gesellschafter, im Herbst 2014 verkauft. Und mein damaliger BCG-Kollege, der Andreas Augustin, hat sich damals selbstständig machen wollen im Bereich Private Equity, nachdem er bei einem, heutzutage würde man sagen, auch kleineren Haus, aber sagen Mid-Cap-Haus, der Jahre 2000 bis 2015, da galt sein ehemaliger Arbeitgeber als Midcap-Haus. Nachdem er da auch 6 oder 7 Jahre tätig war, hatte die Ambitionen gehabt, sich auch selbstständig zu machen in einem kleineren Bereich. Und so haben wir im kleineren Bereich, die ganze Branche Private Equity ist ja mit Anglizismen verseucht, also im Small Cap Bereich losgelegt, Firmen gekauft, anfänglich zu zweit. Und dann kam nach 2, 3 Jahren kam ein Partner dazu und dann ging alles recht schnell. Also heutzutage sind wir eine Beteiligungsgesellschaft, ganz klassisch, wenn man es jetzt sozusagen auf Deutsch sagen soll, fokussiert auf den kleineren deutschen Mittelstand. Deutsch heißt dann in dem Sinne Dachregion, Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir kaufen so Firmen, ich sag mal, bis zu 60, 70, 80 Millionen Euro Umsatz, in der Spitze heraus, profitable Dinge. Und dann alles, was nicht sexy ist. Ja, also alles das, was Industrie 4.0 draufsteht oder Software as a Service, genau das machen wir nicht, aber so den klassischen deutschen Industriebetrieb oder den klassischen deutschen Handwerksbetrieb in bestimmten Richtungen, den es in 10 Jahren genauso langweilig auch noch gibt, für die Sachen, alles das, was übrig bleibt, für die interessieren wir uns. Aber dadurch, dass ich jetzt sozusagen in diesem Segment sitze, in dem kleineren Segment, was gemeinhin Private Equity aus Investorensicht als besonders attraktiv wahrgenommen wird und was es tatsächlich auch ist, aber auch, dass ich sozusagen vor jetzt mehr als 20 Jahren oder fast 25 Jahren jetzt bei Golding war und damals den Markt von der anderen Seite kennengelernt hat mit institutionellen Anlegern und die Fonds, die wir da investiert haben, wesentlich auf der sehr, sehr großen Seite, kenne ich den Markt natürlich schon sehr, sehr lange und hoffe dazu, auch irgendwie interessante Dinge beitragen zu können. Nicht nur die schlimmen Dinge, sondern auch die schönen Dinge. Wir haben uns jetzt gefragt, ex ante, als wir hier eingestiegen sind, ob ich denn in dem Markt bin oder daneben, ich bin auch selber, ich habe auch selber Vermögen in Private Equity angelegt, in größerem Umfang. Und wenn man sich jetzt fragt, sagen, ist man jetzt im Markt drin oder daneben, um als Außenstehender zu berichten, muss man sich immer fragen, aus welcher Perspektive man denn dann die Antwort gibt, ja. Es ist so, dass wenn ich jetzt ein Großanleger bin und ein paar Milliarden jedes Jahr in Private Equity investieren muss oder in Alternatives, ja, sagen die Allianz Capital Partners, die müssen natürlich Unsummen da investieren, die können sich gar nicht mit den Segmenten beschäftigen, mit denen ich oder Mitbewerber oder Kollegen, wie man es auch mal nennen will, oder komplementäre Dinge, weil es gibt ja auch noch Leute, die sich nicht um die unsexy Dinge beschäftigen, wie wir, sonst gibt es ja auch Leute, die sich mit den sexy Dingen beschäftigen, aber auch klein sind. Aber insgesamt kann dieses Segment interessant sein. Aber wenn ich da Fonds habe, die irgendwie ein paar hundert Millionen groß sind und ich als große Versicherung oder Pensionskasse Milliarden unterbringen muss, dann kann ich mich mit diesen Segmenten gar nicht so strukturiert beschäftigen, weil ich das gar nicht abbilden kann von der Workload. So. Wenn man jetzt dagegen in die Richtung Vermögensverwaltung schaut, in Richtung Family Office, dann ist zumindest die Subgruppe, mit denen ich viel diskutiere, liegt natürlich auch daran, dass wir Family Trust selber sehr, sehr klein sind, dann spricht man da sehr, sehr viel auch mit den Leuten, die sagen, naja, Small Cap, also sagen kleinere Unternehmen in Private Equity, der Lower Mid-Market, das sind interessante Segmente, wo es auch nachhaltig noch Rendite zu erzielen gibt im Private Equity-Umfeld, währenddessen gemeinhin, wenn man jetzt schaut im Large Cap-Bereich, sich sehr, sehr viele Leute einig sind, dass man da noch recht wenig Geld mehr verdienen kann zukünftig, weil einfach aus verschiedenen Gründen zu viel Kapital, Zinsen haben sich erhöht, Financial Engineering ist kein Weg, um nachhaltig Überrenditen zu verdienen gegenüber dem Aktienmarkt. Also der Markt teilt sich da schon und je nachdem, aus welcher Brille man guckt, wo ich rein investiere, wie man selber sich aufstellen will, bin ich entweder drin im Markt, vielleicht mitten in einem spannenden Segment oder eben nicht, weil jemand sagt, ach, ich muss ja hunderte von Millionen unterbringen. Und für mich wäre was ganz anderes interessant.
Und ob wir jetzt sozusagen den großen Teil und die skalierbaren Elemente des Private Equity Markts dann sozusagen abschreiben müssen und sagen müssen, dass die vergangenen Renditen, die ja fantastisch waren, in der Zeit, als die Zinsen gesunken sind, wiederkommen. Das versuchen wir mal in den Jahresausblick, der ja das Hauptthema ist, diesem Gespräch mit einzubauen. Vielen Dank für die Einführung und für die Vorstellung. Ich möchte mal jetzt aus der laienhaften Perspektive des Manns aus dem liquiden Markt kurz herleiten, was ich gesehen habe im Private Equity Markt. Und das ist jetzt wirklich Sandkastenerkenntnis. Vor 2021 in der Phase immer weiter sinkender Zinsen war der Private Equity Markt gegenüber dem Anleihenmarkt sogar ein Element, das in großen Asset Allocations mit aufgenommen worden ist, statt Anleihen, auch statt Aktien, weil Aktien eben nur auf einer ganz bestimmten Ebene erfolgreich waren. Das war Technologie, das waren sehr wachstumsstarke Aktien, die auch von sinkenden Zinsen profitiert haben und da kamen wunderbare Renditen her. Kann man grob sagen, wie in dieser wunderbaren Zeit durchschnittliche, saubere Renditen von großen, skalierbaren Private Equity Vehicles waren?
Also die Renditefrage bei Private Equity, die ist ja immer sehr umstritten, sagen wie ja. Ich jetzt überhaupt Rendite messe, ja, und natürlich gibt es nicht sowas wie jährliche Renditen. Ja, weil wenn wir über Private Equity reden, das kann jetzt auch Venture sein, sagen, oder verschiedene Subsegmente davon, sind ja in der Regel geschlossene Fonds, die über 4-5 Jahre, in der Regel 5 Jahre eine Investitionsphase haben, abrufen können und dann 5 Jahre lang, kann man sagen, Wertschöpfungsphase oder Erntephase oder was soll man nennen, also dass die GPs, die Fondsgesellschaften, dann die Manager Zeit haben, diese Unternehmen dann nach einer Phase hoffentlich eine Wertsteigerung wieder zu veräußern. So, wenn ich jetzt in den Private Equity Markt insgesamt schaue, sagen so vor, das ist ja vor 22, sozusagen, so diese ganze Zinssteigerung oder diese ganzen Krisen fangen. Also ex post gibt es überbewertete Deals von 20 bis 22 heutzutage, die in den Portfolios noch kleben. Das hört nicht mit 21 auf. Dann war das so ein bisschen wie im Immobilienmarkt, ne? Sagen, also dann, das kann sich jeder einfach noch nachvollziehen. Ich habe in ImmoScout geschaut und da gab es ganz viele Immobilien. Ich konnte die irgendwie zu 80, 90, 100% beleihen, wenn ich irgendwie meine Bank lang genug beredet habe oder irgendwelche anderen Sicherheiten stellen konnte. Die Zinsen waren unglaublich niedrig, dann ein bisschen Aufschlag drauf. Also das war eigentlich ein No-Brainer. Ich habe eine Mietrendite selbst in München von ein paar Prozent hinbekommen. Das musste jeder machen. Und also irgendwie, das sozusagen die Zinsen, die betreffen ja nicht nur die Immobilien, sondern auch die Private Equity Branche. Also für die war es alle günstig, Unternehmen zu kaufen. Die Preise wurden wahnsinnig, das ist ja der Umkehrschluss von sinkenden Zinsen, sagen, oder sinkenden Renditen. Die Preise, die Faktoren, die Kaufpreisfaktoren sind wahnsinnig nach oben geschossen. Und das nicht nur in den Technologie- und Wachstumsunternehmen, wo man ja meint, dass man irgendwie in Wachstum hinein also in Bewertungsniveaus hineinwachsen kann, sondern auch im allgemeinen Markt ist das Bewertungsniveau wahnsinnig gestiegen, ja, sagen so. Und die Fonds haben in der Zeit alle sehr, sehr schnell investiert, konnten auch alle sehr, sehr schnell wieder realisieren. Da sind dann tatsächlich auch in diesem Large-Cap-Bereich attraktive Renditen rausgekommen. Auch wenn jetzt in der so kurzen Zeit keine Fonds abgeschlossen wurden. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie einen 15, 16, 17, 18 Fonds aufgelegt habe, den habe ich dann wahrscheinlich irgendwie in dieser Zeit relativ schnell investiert und schon hatte früh relativ hohe Rückflüsse, die dann auch erfolgreich waren, weil dieses Spiel, das ging ja noch weiter. Die Fonds sind aber bei weitem noch nicht abgeschlossen. Ne? Sagen so, ein Fonds ist ja dann abgeschlossen oder hat eine endgültige Rendite erreicht, wenn ich auch das letzte Asset verkauft habe. Ja. Und in dieser Zeit, ohne dass man jetzt sagen kann, genau, es gibt die eine Rendite, die herausgekommen ist, haben wir selber ja auch mit unserem Small Cap Fonds im Fundraising und wir hatten häufiger mit Family Office die Diskussion, naja, warum soll ich denn überhaupt das Risiko eingehen, das wahrgenommene Risiko, sage ich jetzt mal so, von einem kleinen Fonds oder einem kleinen Fondsmanager, wenn ich doch im großen Bereich gar nicht so großartig unterschiedliche Renditen erzielen kann, ja, sagen so. Und vielleicht muss man sich fragen, was ist eigentlich mit Renditen gemeint? Also in Private Equity schaut man eigentlich weniger auf eine Jahresrendite oder ein IRA, sozusagen, weil IRA kann ich ja sowieso nur über die Laufzeit berechnen, sondern ultimativ schaut man da, wenn ich jetzt so 100 Geldeinheiten in einen Fonds committe, was erwarte ich mir denn netto, net to LPs, also netto für den Anleger an Geld zurück? Und wenn jetzt die großen Fonds innerhalb ihrer Fondslaufzeit das Geld verdoppelt haben, natürlich getragen durch Financial Engineering, getragen durch die tolle Phase, wo man auch irgendwie gut exiten konnte, dann das Geld verdoppeln, ist jetzt gar nicht so weit entfernt von dem, was man irgendwo im Small Cap oder Lower Mid Market auch nachhaltig anstreben will. Da will man vielleicht auf 2,5 und im kleinen Segment mit ganz tollen Fondsmanagern, was wir hoffentlich auch sind, das Geld verdreifachen. Aber trotzdem sehen die Leute ja das Managerrisiko und sagen, naja, wenn ich da mein Geld verdoppeln kann bei Blackstone, bei KKR, da kann ja eigentlich nichts passieren. Und das war so ein wahrgenommener Selbstläufer, ja, sagen, viel dieser wahrgenommenen Bewertung ist aber natürlich auch Papiergeld. Also sprich, ja. Selbst wenn man in diesen Jahren drauf geguckt hat, ein Private Equity Portfolio, wenn ich jetzt einen Fonds habe, der irgendwie also vor der Krise aufgelegt worden ist oder vor Corona, also 18, 19, 20, dann ist der natürlich, dann sind die damals durch dieses enorme M&A-Volumina und durch die Transaktionsvolumina sehr, sehr stark sehr, sehr schnell investiert worden und aber noch nichts veräußert. Oder vielleicht ist ein Unternehmen veräußert und 9 Stück habe ich noch im Portfolio. Die 9 Stück werden natürlich auch bewertet, ja. Da gibt es natürlich dann schon irgendwie sagen, vergleichsweise offizielle Bewertungsmethodiken. Das ist aber genauso, wie wenn ich irgendwie bei den Big Four anrufe und sage, mach mir mal ein Wertgutachten zu den DAX-Unternehmen. Da kann wahrscheinlich genau das rauskommen, was ich will. Also insofern, diese Bewertungen, die da in dem Private Equity Portfolio stecken, eins von den 10 Unternehmen war vielleicht schon verkauft und 9 wurden vielleicht ein Stück hochgeschrieben oder haben sich vermeintlich gut entwickelt. Also die Frage ist immer, was ist eine Rendite im Private Equity oder was war damals eine gute Rendite? Und jeder, der dem Markt kritisch gegenübersteht, der sagt, eine Rendite ist immer erst dann entstanden, wenn ich Cash on Cash habe, also wenn ich wirklich das Ganze veräußert habe. Ja.
Und, also wenn die komplette Vintage-Struktur quasi zurückgezahlt wird und alles quasi abgeschlossen ist.
Genau, und wenn wir jetzt schauen, sagen, wo wir heute sind.
Darf ich mal kurz zwei Rückfragen stellen, weil das ist die spannende Frage. Erstens, die Zeit, in der sich dieses investierte Vermögen in der Vintage-Struktur verdoppelt oder verdreifacht, das ist ja eigentlich das, was dann über meine Jahresrendite entscheidet, ob ich das jetzt nach 3, 5 oder 8 oder 12 Jahren bekomme. Und da ist ja ein Aspekt ganz wichtig, nämlich wir hatten diese Zeit, in der alles ganz prima war und die Zinsen niedrig waren, der Dealflow war groß und dann kam die große Eiszeit. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass noch viele von diesen großen Strukturen jetzt gerade festgefroren sind. Da gibt es eine gewisse Bewertung. Der zweite Aspekt ist jetzt, dass du diplomatisch formuliert hast, dass die Bewertung nicht realisierter Optimierungserfolge dazu führt, dass das momentan alles ganz okay aussieht, was ich da noch festgebacken und investiert habe. Man muss sich keine Sorgen machen. Aber die Wahrheit kommt ja erst, wenn der Transfer kommt und wenn ein Preis gezahlt wird. Und solange ich keinen richtigen Preis bekomme, warte ich einfach noch und hoffe, dass Donald Trump, Ursula von der Leyen, die Notenbanken dafür sorgen, dass meine Private Equity Beteiligungen, die noch nicht veräußert sind, in der Bewertung irgendwie eine bessere Bewertungsumwelt vorfinden.
Genau, also wir sind ja eingestiegen jetzt sozusagen mit der schönen Zeit, also in der schönen Zeit zu investieren. Ja. Mhm. Und da wurde ja auch kumulativ immer mehr investiert und irgendwann war dieses Spiel, so wie dann in den Immobilienmärkten, ja, da ist es uns ein bisschen prominenter durch die Presse und Benko und wen auch immer im Begriff oder im Kopf, irgendwann war dieses Spiel natürlich auch im Private Equity zu Ende. Insbesondere am oberen Ende, wo man, ich sag mal, Excel-Modelle, LBO-Modelle irgendwie feilt auf die eine Nachkommastelle, ob es jetzt irgendwie 15,3 oder 18,2% Rendite ist und dann eine Transaktion macht und das aber irgendwie wirklich fragwürdige Excel-Spiele sind, ja, sagen so. Aus dieser Zeit kommen wir heraus, wo es besonders einfach war zu investieren und irgendwann fing diese Party auf, an diese Musik hörte irgendwann auf zu spielen. Dann war es natürlich so, dass in dem Moment, wo die Zinsen gestiegen sind, die Wirtschaft sich ein bisschen verlangsamt, wir hatten natürlich auch diese Lieferketten und Inflation dazwischen, da war der Exit-Markt erstmal zu und im Jahr 1 von einem geschlossenen Exit-Markt, da schreit erstmal keiner, sagen, oder wenn es schwieriger ist. Aber wir sind jetzt im Jahr 2 oder 3 von einer Phase im Private Equity Markt, wo es insbesondere im oberen Segment aus den bestehenden Portfolios heraus, ja, und das ist natürlich auch im Wesentlichen die Dinge, die in 2020 bis 2022 aufgebaut wurden, sind viel zu wenige Exits gibt, ja. Jetzt kann man sich fragen, im Moment, also Exits gibt's, kannst du auch immer geben, ist doch gar kein Problem. Weil jedes Unternehmen, das ich habe, das kann ich für 1 Euro verkaufen und dann habe ich ja auch einen Exit sozusagen. Also Exit-fähig in dem Sinne, wenn wir uns 100 Euro auf dem Geldautomaten ziehen, dann können wir uns 100 Unternehmen kaufen, wäre das alles. Ja. Und jetzt muss man sich fragen, warum finden eigentlich keine Exits statt? Das ist, das hängt natürlich damit zusammen mit den Preisvorstellungen, die man als Fondsmensch auch erstmal erzielen will. So, und wenn ich jetzt Unternehmen habe, die zu sehr hohen Preisen im Buch stehen, dann will ich die natürlich aus Track Record Gründen, also so, dass ich mir am Ende beim Verkauf noch eine Abschreibung hinlegen muss, will ich die natürlich erstmal nicht verkaufen. Und intuitiv ist es, wenn man das jetzt mal ein Jahr macht oder 1,5 Jahre macht, auch nicht so schlimm, weil ich kann ja auch tatsächlich durch operative Arbeiten, ein Unternehmen verdient ja weiter Geld, kann ich ja auch irgendwie Schulden noch abtragen und kann ja auch so ein bisschen in diese Bewertung wieder hineinwachsen, haben zumindest alle gehofft. Ja? Mhm. So. Was passiert aber, wenn ich jetzt bei sehr, sehr großen Unternehmen unterwegs bin und auch sehr, sehr stark verschuldet bin und irgendwie der Cashflow, den ich operativ habe oder der freie Cashflow nach Investitionen gerade mal ausreicht, die Zinsen zu zahlen, delevern tue ich da überhaupt nicht, also Schulden zurückzahlen. Das heißt, das Unternehmen wird nicht dadurch, dass es weiter operativ war, arbeitet, wertvoller. Und man hat gesehen, dass die Haltezeiten, das ist in der letzten Zeit, die durchschnittlichen Haltezeiten der Portfolios sich alle 6 Monate um 6 Monate verlängern. Also sprich, im Exit-Markt tut sich gar nichts. Das, was man noch exiten konnte, also sagen, oder was man immer exiten kann, sind gute, tolle, wachstumsstarke Unternehmen, auch die großen. Da gibt es sicherlich ab und zu noch IPOs, da gibt es noch irgendwie berühmte Übernahmen, was weiß ich, Google, Wiz, also sagen von den Technologieunternehmen, sowas, also so Leuchtturmprojekte wie Revolut, die könnten sicherlich jetzt irgendwie an die Börse gehen, die brauchen es noch nicht, die sind ja schon profitabel, die machen es einfach nicht. Und das heißt, alles das, was irgendwie so mehr durchschnittlich ist, da müsste man jetzt entweder einen gewissen Wertabschlag hinnehmen oder hoffen auf eine Wirtschaftsbelebung oder auf eine operative Belebung, die dann damit einherkommt. Oder ich müsste es halt zu den langweiligen Preisen verkaufen, die mir jemand bietet. Ja, und solange ich das nicht tue, scheint es irgendwie Gründe dazu zu geben. Ja, das Problem bei Private Equity ist ja, also das Problem, was Private Equity momentan hat, ist, dass es anders als bei Steuern, wenn ich jetzt Milliardären Steuern erlasse, gibt es keinen Tickle-Down. Im Private Equity gibt es einen Tickle-Down. Ja? Und das Tickle-Down heißt natürlich, wenn oben Liquidität entsteht und neue Dinge dann, also neue Fonds wieder aufgelegt werden und neue Dinge gekauft werden müssen von den großen Fondsgesellschaften, die kaufen es dann von den, also die Megacaps kaufen es von den Largecaps vielleicht und die Largecaps kaufen es irgendwann von den Midcaps. Und da gibt es schon so eine Art Tickle-Down, bis ganz unten in den Markt. Und das heißt, in dem Moment, wo jetzt obenhin der Exit-Markt, die IPOs oder die gegenseitigen Übernahmen aus verschiedenen Gründen versperrt sind, ist jetzt im ganzen Markt dann schon so eine Art Klemme drin, die sich wirklich nur langsam behebt. Ja, also jeder weiß, meine guten Unternehmen kann ich noch verkaufen. Will ich die jetzt alle schon jetzt verkaufen oder sagen, eigentlich will ich auf meinen guten Unternehmen sitzen bleiben und meine Energie, meine Wertschöpfungs Kraft darin organisieren, dort weitere Wertgenerierung zu schaffen, im Gegensatz zu, ich behalte jetzt die schlechten im Portfolio, das sieht ja jeder auch im nächsten Fundraising, und die tollen habe ich schon verkauft. Dann glaubt mir keiner mehr, dass da noch so rasend viel aus dem Fonds herauskommt.
Das heißt aber, dass dann in den Unternehmen, die ich noch im Portfolio halten muss, weil ich sie gerade nicht zu einem ordentlichen Preis wegbekomme und weil ich sie vorher vielleicht auch schon zu hoch bewertet habe mit den Spielräumen, die dann eben zur Verfügung stehen und ich dann auch keinen Verlust realisieren möchte, dass ich in den Unternehmen aber aktuell auch, und da kommen wir vielleicht auf den Ursprung des Private Equity Investierens zurück, auch keine Optimierung mehr vornehmen kann, indem ich mich selbst ins Unternehmen einbringe, indem ich Personal austausche, indem ich das Businessmodell anpasse und schärfe und mich auf immer besser auf Zukunftsthemen einstelle, dann gibt's dort offenbar auch keine richtigen Potenziale mehr, die ich heben kann. Oder doch?
Also du hast jetzt schon zweimal gesagt, irgendwie so Technologie, Wachstumsmärkte, Zukunfts-, ich glaube, in den USA ist es so, das ist, glaube ich, die Anzahl, 86% aller Firmen sind nicht börsennotiert. Ja. Also sprich, ich kriege ja in Private Equity einen Querschnitt durch die Wirtschaft und nicht nur die schönen, wachstumsorientierten sonst was Themen, ja, sagen wir so. Ab einer gewissen Größe kann man jetzt auch sich die Studien durchlesen, muss man sich jetzt die Frage stellen, und die Frage ist auch, wo das einsetzt. Ab einer gewissen Größe müssen sich Private Equity Fondsmanager die Frage stellen, ob Private Equity gestützte Unternehmen denn stärker wachsen, als denn ihre vergleichbaren Public Comparables. Also ob denn Private Equity Manager so viel mehr Wert schafft oder ob er einfach nur intelligente Transaktionen macht. Ja, intelligent kann ja trotzdem auch Financial Engineering sein oder Konzernaufspaltungen oder günstig einkaufen. Aber wenn man günstig einkauft, das ist eine tolle Sache, muss das Unternehmen ja nicht unbedingt stärker wachsen als die börsennotierte Konkurrenz, ja, sagen so. Das heißt, das Problem im Private Equity Markt ist viel mehr, wer kümmert denn sich dann nachfolgen um diese Portfolios, ja? Und ich glaube, neulich hat der CEO von EQT gesagt, da gibt es irgendwie, wird es 1.000, 2.000 GPs, also Fondsmanager geben, die in der Zukunft keine Fonds mehr auflegen können, weil sie kein Geld mehr bekommen. Das ist natürlich toll aus so einer Perspektive von so einem Asset Gatherer wie EQT, weil A, die bekommen auf jeden Fall Geld, aber B, gar nicht für das, was eigentlich der ursprüngliche Kern von Private Equity war, nämlich mal, ich sage jetzt mal Überrenditen, ob man das jetzt Alpha nennen kann oder was auch immer. Also mehr Renditen als am Aktienmarkt zu erzielen, vielleicht ein bisschen losgelöst von der Börse. Das ist ja bei den großen Fondsgesellschaften gar nicht mehr der Fall. Also lustig, dass er das aus der Position her sagen kann, als Asset Gatherer und weniger als Carry-getriebener Private Equity Firma, die im Wesentlichen ihr Glück und Unglück an der Erfolgsbeteiligung hängen hat, so wie das sozusagen bei den kleineren Private Equity Firmen schon noch der Fall sein sollte. Ja? Und also nur wenn der Private Equity Manager seine Erfolgsbeteiligung, also den Carry verdient, das muss ja die Karotte sein und nicht die großen Management-Fees, wenn ich jetzt irgendwie Milliarden oder zweistellige Milliardenfonds einsammle, so wie EQT. So, und im unteren Segment ist es natürlich schon so, dass jeder Private Equity Manager wird natürlich schon auch weiterhin an seinen Portfoliounternehmen arbeiten, sofern er überhaupt dafür aufgesetzt ist zu arbeiten. Also ich kenne auch einige Fondsgesellschaften und Manager, die gar kein operatives Team haben, ja, oder die gar nicht geübt da drin sind, in Portfolio-Gesellschaften, Beteiligungsunternehmen, die sie haben, in der Wertschöpfung zu unterstützen. Gehen wir davon aus, ich bin das, dann muss ich natürlich irgendwo auch die Perspektive haben, dass da noch irgendwas rauskommt, ja. Und wenn ich jetzt als Angestellter, ich sag mal, Private Equity Manager in einem Haus bin, was keinen weiteren Fonds mehr auslegt, dann habe ich ja auch gar keine Perspektive mehr, im nächsten Fonds dann auch nochmal Carry zu verdienen oder Karriere zu machen. Das heißt, natürlich, je mehr Restanten ich in so einem Portfolio habe, desto schwieriger ist es meistens für die Gesellschaften. Aber das ist jetzt noch nicht breit durch den Markt durch, ja. Also sagen so, ich glaube, im Moment ist jeder noch optimistisch, dass wenn der Markt denn kommt, dann kann ich auch mal schön meine Portfolios wieder verkaufen, aber vielleicht auch sozusagen die so lange hochschreiben und ein nächstes erfolgreiches Fundraising haben. So, und als Private Equity Firma hangelt man sich eigentlich als Fondsgesellschaft oder als Beteiligungsgesellschaft hangelt man sich eigentlich immer von Fonds zu Fonds und denkt in diesen 5-Jahres-Zyklen und nicht genau, was der Ausblick im nächsten Jahr ist.
Ja.
Ups, jetzt habe ich es gesagt.
Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Bevor wir mal überlegen, was in dieser Eiszeit eigentlich passiert ist, unter dem Unwort Demokratisierung in den Private Markets, würde ich noch mit dir eine Frage beleuchten wollen. Du kaufst ein Private Equity Portfolio, um idiosynkratische Potenziale zu heben. Das heißt, du kaufst Unternehmen, die du mit deinem Private Equity Manager später teurer verkaufen möchtest, weil da was optimiert wird, weil sich die Rahmenbedingungen der Unternehmen verbessern, weil es später Investoren gibt, die deutlich mehr zahlen, aus ganz konkreten, rationalen Gründen. Das sind aber alles Bottom-up-Motive. Also wenn ich ein Gesamtvermögen, egal ob eine Pensionskasse, eines Family Offices oder des Privatinvestors, steuere und mir irgendwie anschaue, dann habe ich viele Dinge, die rein bottom-up getrieben passieren. Das ist mein Immobilienportfolio, das ist auch die Betriebsimmobilie, das ist mein Unternehmen, das ich selbst operativ noch betreibe in einem Unternehmerfamilienkontext. Und Private Equity, und das ist jetzt meine Frage, gehört letzten Endes ganz klar zu den bottom-up getriebenen Investments. Das heißt, mit Private Equity kann ich nicht auf von oben herabwirkende Wetterlagen reagieren oder kann sie nicht daran anpassen und will sie auch gar nicht damit spielen, dass beispielsweise eine Zollpolitik, eine geopolitische Spaltung der Welt, demografische Veränderungen, andere Dinge stattfinden, die auf mein Vermögen wirken. Die Unternehmen selber können das natürlich und sollen das auch, aber das Private Equity Portfolio selber, der Korb, den ich mir dann kaufe, der ist rein bottom-up getrieben. Kann man das so sagen?
Naja, also genauso wie bei den Immobilienmärkten wirst du dir auch bei Private Equity Gedanken machen, was mache ich denn jetzt? Ja, also sagen Wohnimmobilien, Gewerbe, mache ich das jetzt im Osten, in Gerau und in Beutzenburg oder in Magdeburg oder mache ich das in der Münchner Innenstadt, in der Toplage, wenn ich jetzt Family Office bin? Und so ein bisschen ist es auch bei Private Equity. Ich kann natürlich schon grundsätzlich die Ausrichtung meines Portfolios bestimmen und das sollte ich auch, ja, weil man wird ja nicht gut, wenn man irgendwie alles macht, dann lernt man nichts. Ne? So, und insofern, wenn ich jetzt irgendwie einen Large-Cap-Fonds aus den USA mache mit Schwerpunkt Software und ein und dann 5 Small-Cap-Fonds sozusagen über die Welt verteilt und noch 3 Mid-Cap-Fonds und einen Spell, dann habe ich den Markt, dann kann ich überhaupt nicht deren, auch die Kompetenzen der Manager einordnen. Ich lerne ja nichts dazu jetzt sozusagen. So, jetzt kann ich die Arbeiten im Dachfonds übergeben und sagen, gut, dann sagen, soll der Dachfonds entweder sagen mir so ein breites Portfolio heraus, also ein diversifiziertes Portfolio herstellen. Das machen meistens so diese globalen, die globalen Dachfondsmanager, die irgendwie so große Programme haben. Oder ich sage halt so, dieser Lower Mid-Market ist für mich interessant. Und dann könnte ich irgendwie noch überlegen in die Währungsräume, ne, wenn ich jetzt irgendwie mein Geld verdoppeln will nach Dachfondsgebühren, dann kann ich das in Europa machen. Jetzt gibt es Gründe dafür, in die USA zu gehen. Der Markt dort ist viel breiter, viel mehr erfahrene Manager, viel größer, ich habe viel mehr Vergleichsmöglichkeiten. Gleichzeitig halse ich mir in Anführungsstrichen das US-Dollar-Risiko, also sprich die Währungsvolatilität auf. Ich habe ja zu unbestimmten Zeitpunkten Kapitalabrufe und zu unbestimmten Zeitpunkten, wenn die Unternehmen wieder verkauft werden, sagen hoffentlich noch mehr Rückflüsse. Das mit einer US-Dollar-Volatilität kann in beide Richtungen gehen. Will ich das, brauche ich das? Also die Entscheidung kann ich schon treffen. Und wenn ich dann drin bin, dann kann ich eigentlich auch nur systematisch mir gute Manager raussuchen und auf die bin ich dann in der Regel die nächsten paar Jahre oder die nächsten paar Vorgenerationen sogar nicht festgelegt, aber eigentlich, wenn man einen guten Manager hat, sehr, sehr gute Erfahrung mit denen hat und auch einen guten Quervergleich hat, dann sind das meistens Manager, die auch insbesondere im kleineren Bereich auch schon mal überzeichnet sind. Und dann will ich da auch drin bleiben. Also sprich, wenn ich in einer von den Generationen bin und in 4, 5 Jahren kommt er wieder ins Fundraising, dann will ich typischerweise auch schon bei der nächsten Generation mit dabei sein. Weiß ich dann schon im Private Equity, wie der aktuelle Fonds gelaufen ist. Nach 4, 5 Jahren so halbwegs, das weiß ich schon ganz gut. Im Venture weiß ich eigentlich noch gar nichts. Ja, sagen so. Also jetzt bei Venture ist es so, dass so dieses, oder in Private Equity ist es so, dass historisch war es so, dass man also nach 7 Jahren, das ist jetzt mittlerweile auch raufgelaufen durch diese Exit-Sperre, sagen dem Marktwert, nach 7 Jahren einmal sein investiertes Geld zurückbekommen hat und danach jetzt mental die ganze Rendite entstanden ist, sozusagen mit den weiteren Ausschüttungen. Im Venture-Bereich dieses DPI, Distributions versus Paid-In, von 1 ist im Venture-Bereich auch mal schon 10 Jahre oder länger her und da ist es auch so, dass die wirklichen Gewinner, die dann im Venture-Portfolio zurückzahlen müssen, erst im Jahr, typischerweise im Jahr 10, 11, 12, 13 sich herauskristallisieren. Also das sind nochmal ganz andere Zyklen. Also im Venture, da kann ich wirklich nur sagen, ich positioniere mich auf ein Segment, ich hoffe, dass es gut geht, aber der Fondsmanager hat schon 2, 3 Fonds geraced, also Nachfolgefonds geraced, bevor ich überhaupt erkenne, was rauskommt. Das ist im Private Equity, im Buyout-Bereich schon einfacher, deutlich einfacher, aber ich kann nicht taktisch rein oder raus. Gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass ein Portfolio deshalb bottom-up getrieben sein muss, aus Basis von Opportunitäten, ja, weil Opportunitäten gibt es in der Welt, also da finde ich auch welche in der Schifffahrtsbranche und in der Immobilienbranche und im Private Equity, sozusagen ein Portfolio, das opportunistisch zusammengekommen ist, das ist meistens so, dass dann irgendwann mal, dann treffe ich irgendwann Family Office und sage, ja, jetzt habe ich es übernommen und boah, jetzt muss ich erstmal aufräumen und weil wir sind damals jeder Gelegenheit hinterhergerannt, ja, sozusagen so. Und 10 Jahre später stellt sich dann raus, jede Gelegenheit, die mag vielleicht gut gewesen sein oder vom Gedanken her gut, aber man wusste zu wenig und ist dann doch an der einen oder anderen Stelle auf die Nase geflogen oder übers Ohr gehauen worden.
Verstehe. Und jetzt kommen wir zum schmutzigen Teil der Entwicklung der letzten Jahre. Jetzt hat sich der Private Equity Markt leider dank vieler Faktoren ein bisschen versteift. Die Transaktionsvolumina, aber auch das, was eingesammelt worden ist, stockte ein wenig. Und in der gleichen Zeit, oh Zufall, beugt sich der große, breitbeinige, stolze Private Equity Bereich hinab zu den kleinen Millionären und bietet ihnen Vehikel an, in denen man mit kleinen Tranchen auch in den Private Equity Markt investieren kann. Und nennt es Demokratisierung der Private Markets oder irgendwas anderes. Und mir kommt es so vor, als würde man jetzt in einer Phase, in der die Instis sich aus ganz konkreten Gründen zurückhalten und sie wissen auch, warum sie sich zurückhalten und erstmal abwarten, wie sich ihre bereits investierten Portfolios entwickeln. Jetzt nach den kleineren Fischen angeln und sie einladen, Teil des großen Spiels zu werden. Ich habe zwar nirgendwo gesehen, dass Wahlurnen aufgestellt werden, trotzdem nennt man es Demokratisierung. Das klingt total gut. Und zu den Narrativen, mit denen diese sogenannte Demokratisierung in den Markt gebracht wird, sage ich gleich noch was. Da muss ich aber erstmal vorher noch ein bisschen Baldrian trinken. Florian, wie schätzt du ein, was da passiert? Also sind wir da sozusagen, um die Volumina aufrechtzuerhalten, an die Kleinen rangegangen? War diese Öffnung an kleinere Volumina, kleinere Investoren ohnehin schon geplant? Ist es einfach nur ein schlecht aussehender Zufall? Oder bist du ein großer Fan der Demokratisierung und findest, egal wie glitschig man das wichtige Thema Private Equity in den Markt schmeißt, jeder sollte Zugang haben?
Ach, ich würde mir natürlich wünschen, dass jeder Zugang hat. Ja, nur die Frage ist, ob das geeignet ist für jeden. Ja, also so als Sportwagen-Fan würde ich mir auch mal jedem, der Lust hat, so ein Ferrari in die Hand drücken und sagen, jetzt fahr doch mal ein Wochenende damit und hab Spaß. Nur ob sich das dann so gut ausgeht, das muss man sich bezweifeln. Ja, und vielleicht mal eingestiegen. Kontrovers könnte man sagen, Mai, wenn ich mir diese ganzen Vehikel anschaue, die da für Privatanleger entstehen, dann wissen wir alle, also jeder weiß in der Private Equity Branche, da kann nicht rasend viel rauskommen. Ja, sagen, also dem Anspruch, den Private Equity hat, irgendwie so ein Rendite-Plus gegenüber den Public Markets zu erzielen, das kann ich mit so Privatanleger-Vehikeln, wo mehrfache Gebührenlevern drin sind und vielleicht auch nicht die allerbesten Investments fallweise drin landen oder die Ausrichtung gar nicht Private Equity ist, sondern Private Debt, also je nachdem, was da sagen auch unten drunter ist, kann sich das ja gar nicht ausgehen mit irgendwie ordentlich zweistelligen Renditen, wenn der Aktienmarkt irgendwie langfristig 8% Markt, 8% macht, dass ich da irgendwie in so einem Vehikel 12% mache, irgendwie, was ja toll wäre, ja, sagen so. Muss ich es deshalb verurteilen, sozusagen ex ante? Und früher habe ich auch mal sagen, also die letzten 12 Monate habe ich auch immer darüber hergezogen und dann habe ich mal irgendwie sozusagen so nachgedacht, was meine Eltern eigentlich immer so ins Portfolio gedrückt haben von ihren bekommen haben von ihren Banken und ihren Vermögensbetreuern. Also ob ich jetzt da so ein, jetzt bin ich mal gemein, also sagen so ein, ja, Fidelity Balance Fonds da reingedrückt bekomme und der verdient halt irgendwie, der hat irgendwie auch 2% Gebühren und dann bleiben halt von einem Balance Return von 5% auch noch 3% übrig pro Jahr. Lass es 3,4% sein. Oder ob ich jetzt so ein Private Equity, was auch immer, semi-liquides Vehikel hineingedrückt bekomme oder mir meinetwegen aktiv kaufe, weil ich da irgendwie ganz viel Werbung in den Apps sehe. Und das macht dann hinterher 6 oder 7. Dann hätte ich jetzt erstmal gesagt, 3,2 ist weniger als 6 oder 7. Gar nicht schlecht, ja, sagen so. Ist es geeignet dafür? Also man muss sich mal überlegen, woher kommt das eigentlich alles, ja, sagen so. Das sind nicht nur die Privatanleger, die jetzt da natürlich reingesogen werden, sondern da gibt es ja auch schon die großen Volumina, werden ja tatsächlich von semi-liquiden Vehikeln angezogen, wo auch Institutionelle reingehen, ja, sagen so, wo tatsächlich auch Pensionskassen und Versicherungen reingehen. Was natürlich schön ist, wenn ich ein semi-liquides Vehikel habe und ich habe irgendwie ein Quartalsende und ich kann irgendwie 20 Millionen überweisen und dann sind 20 Millionen alloziert, ja. Das ist natürlich was ganz anderes als was ich im Private Equity, wenn ich jetzt einen Dachfonds oder einen Einzelfonds committe und dann sage, naja, der Fonds hat 5 Jahre lang Zeit, irgendwie die Commitments abzurufen. Typischerweise ruft er auch nur 80% ab, kann aber 100% abrufen. Also ich müsste die 100 immer irgendwo bereit haben oder die letzten 20 irgendwie noch in Reserve haben. Und dann kommt irgendwann zu einem unbestimmten Zeitpunkt Exits zurück, ja, sagen, und Rückflüsse zurück. Das ist natürlich sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle unangenehmer, ja, sagen so. Ist nicht alles schlimm, also begünstigt wurden diese Liquidität ja auch ein bisschen dadurch, dass in diese semi-liquiden Vehikel heutzutage nicht mehr nur Fonds rein investiert werden können, dann wäre es ja einfach nur irgendwie ein börsennotierter Dachfonds, sondern alle diese Dinge, die jetzt auch in den letzten Jahren verstärkt entstanden sind aus Fundraising-Problemen heraus, dass Leute kleinere Fonds haben und Co-Investments haben, dass solche semi-liquiden Vehikel dann einzelne Co-Investments machen können. Und wenn man nur ein einziges Investment da drin hat, dann kann ich natürlich irgendwie ein bisschen besser timen und sagen, das ist jetzt 3 bis 4 Jahre drin. Und wenn ich mir dann ganz viele Co-Investments da reinmache, da habe ich ein Portfolio, dann kann ich mit einer gewissen Liquidität auch die ganze Zeit rechnen. Das gleiche gilt für diese Continuation Vehicle, also wo ein Asset an der, am Ende der Lebensdauer eines Fonds in ein Vehicle des gleichen Fondsmanagers hineinverkauft wird. Die bestehenden LPs haben in der Regel das Recht zu rollen. Der Fondsmanager behält dieses Asset, vielleicht auch, weil er es gar nicht verkauft bekommt. Ja, sagen, das ist ja der Ausfluss der fehlenden Liquidität im Markt. Aber er findet durchaus noch Investoren, die dann bereit sind, noch 4, 5 Jahre mit ihnen das Asset zu halten. Ja, sagen, das kann dann durchaus auch so ein semi-liquides Vehikel sein. Was auch aufkommt, passt jetzt von den Größen her noch nicht so in diese semi-liquiden Vehikel, ist, dass es immer mehr Transaktionen gibt, die einzige Transaktion eines einzelnen Managers gibt, also sagen, wo es quasi Single Deals gibt und sich jemand als Team oder vielleicht sogar alleine dann herantraut, so eine Transaktion zu strukturieren, sich Investoren sucht. Also der PE-Markt generell, ob das jetzt getrieben ist, allein von fehlender Liquidität nach den Jahren 2020 bis 2022 oder auch vielleicht durch eine fortschreitende, ich sag mal, Institutionalisierung, dass sagen verschieden, ist ja immer so, sagen, wenn ich jetzt einen großen Markt habe, dann bilden sich auch irgendwann mal so Tranches aus, führen dazu, dass das schon begünstigt, auch solche semi-liquiden Vehikel aufzulegen, ja, sagen so. Und dann habe ich natürlich immer das Thema, also wenn ich jetzt der Fondsmanager von so einem semi-liquiden Vehikel bin, egal ob da jetzt Privatanleger sind oder Institutionen dahinterher, ich habe immer so einen gewissen Zufluss typischerweise, ich habe immer so ein bisschen Cash im Vehikel, das ich übrig haben muss, wie in Redemptions. Ich muss dann, wenn ich jetzt größere Zuflüsse habe, dann muss ich schnell was kaufen. Im Moment, Christian, woran erinnert mich das denn jetzt? Das erinnert mich doch so ein bisschen an die offenen Immobilienfonds, ja. Und das ist natürlich irgendwo letztlich genau das Gleiche. Die offenen Immobilienfonds sind genauso liquide Vehikel, wie das irgendwie Private Equity Portfolios sind, nämlich nicht, ja. So, und das geht in der Regel dann so lange gut. Es geht erstmal so lange gut, solange die Performance vernünftig ist, ja. Ich glaube, wenn jetzt jemand da als Institutioneller irgendwie Geld investiert und eine vernünftige Renditeerwartung hat oder sagt vielleicht mal, meine Renditeerwartung ist 8%, 9% und da kommt dann irgendwie über die nächsten 3 Jahre 6,5% raus, dann würde er jetzt sagen, das ist noch kein Schiffbruch und er wird auch noch nicht panisch verkaufen. Sagen, also dieses Spiel, das kann schon noch ein Stück weitergehen, ja. Aber genau das Gleiche, was irgendwo bei den Immobilienmärkten, den Immobilienfonds das Genick gebrochen hat oder brechen kann, ist natürlich hier auch im Private Equity der Fall. Was ist, wenn wir in eine Marktkrise hineinlaufen? Das kann ja eine Marktkrise auf der Rentenseite sein, wie wir die Zinsanstiege hatten. Das kann eine Marktkrise auf den liquiden Aktienmärkten sein, aber irgendwo, wo die Leute dann sagen, jetzt brauche ich Geld. Sagen so, aus Gründen meiner Asset Allocation. Ich bin plötzlich, dadurch, dass die Renten gefallen sind, bin ich überinvestiert in Private Equity und Aktien sind vielleicht auch noch gefallen. Ich bin jetzt überinvestiert in Private Equity. Ich muss meine Asset Allocation wieder zurecht stutzen und von 6 auf 5% so runter. Also verkaufe ich jetzt mal diese semi-liquiden Vehikel. Und das ist ja nicht, dass dann einer auf diese Idee kommt, sondern diese Marktkrise betrifft ja alle. Und genauso wie bei den Immobilienmärkten wollen sie dann entweder alle gleichzeitig raus oder sind halt alle gleichzeitig davon betroffen, dass durch einen exogenen Schock im Private Equity Markt oder sage ich in der allgemeinen Wirtschaft das Portfolio einfach weniger wert ist, ja.
Und die Großen wollen alle zuerst raus. Also die Kleinen, ja, die genau. dann durch diese Demokratisierungsnarrative da reingegangen sind, die kriegen gar nicht mit, was passiert. Wenn
genau,
sie einen guten Berater haben, ja.
Und das Dumme ist ja auch, die Großen, also per Definition haben wir auch die großen Tickets, also sprich, da muss dann relativ schnell viel Liquidität geschaffen werden. Und dann gibt es zwei Wege, die passieren können, also so wie ein Immobilienfonds. Der fängt dann an, die großen, guten Objekte zu verkaufen. Also marktgängig sind natürlich irgendwie alle Assets, die besonders schön sich entwickelt haben oder besonders gut sind. Dann weiß man, was übrig bleibt, nämlich die, die nicht so dolle sind, ja, oder wo vielleicht die Bewertung auch mal hinterfragt werden kann. Diese Bewertung, die wird ja wahrscheinlich vom Manager dieses Weges noch aufrechterhalten. Zu dem NAV können dann die Großen ihr Geld zurückgeben und dann bleiben die Kleinen vielleicht auf einem durchschnittlich deutlich schlechteren Portfolio sitzen. Das ist genau wie bei den Immobilienmärkten genau das Gleiche, ja, sagen so. Oder ist es so, dass von vornherein weg, wenn alle Großen gleichzeitig auf die Idee kommen, was passiert denn jetzt? Als Fondsmanager muss ich dann gaten. Also genauso wie bei den Hedgefonds und auch bei den Immobilienmärkten. Ich muss sagen, ich setze die Rücknahmen aus und kann mir jetzt überlegen, wie ich Liquidität schaffe. Ja? So, und abhängig davon, wenn dann eine neue Bewertung stattfindet, ist es möglicherweise so, dass sich alle die Augen reiben, wobei wir wissen, sagen, wenn ich jetzt versuche, was Illiquides liquide zu machen, dann folge ich halt genau der Bewertung, die ich auch irgendwie an den liquiden Märkten, den Bewertungsschwankungen, die ich auch an den liquiden Märkten erfahre, dann ist es nicht überraschend. Aber dann kann genau das Gleiche passieren, dass in dem Moment, wo aufgemacht wurde oder wieder aufgemacht wird, auch die guten Assets verkauft sind und vielleicht Leute drin bleiben und dann genauso den letzten beißen die Hunde, ja, mit einem vergleichsweise schlechteren Portfolio da sitzen. So. Ist es jetzt Privatanleger spezifisch, dass das vielleicht gar nicht so geeignet ist, diese Assetklasse semi-liquide, also irgendwie quartalsweise oder monatlich zu bewerten und zu NAVs rein und raus zu gehen? Das hat nichts mit Private Equity zu tun, das ist genauso wie bei Immobilien. Das haben alle diese Real Assets da zu sich, dass sie mangels Private Equity ist eben keine Börsenbewertung, dass sie mangels Börsenbewertung kann ich nicht. Das ist auch der große Vorteil, weshalb manche Leute rein wollen, diese Bilanzstabilität. Kann ich das eigentlich nicht so liquide machen, wie eigentlich die Vehikel mir das suggerieren? Sagen. So. Bei den Private Equity Vehikeln für Privatanlegern, da muss man sich dann halt auch oftmals anschauen, welche Gebührenstrukturen dahinter liegen oder auf wie vielen Ebenen dort Gebühren abgegriffen werden. Du hast eben gesagt, für kleine Millionäre, also tatsächlich gibt es für kleine Millionäre, wenn man das jetzt mal so nennen darf, schon auch seriöse, vernünftige Private Equity Anbieter, auch hier in Deutschland, die Privatanleger Produkte strukturieren, aus denen was rauskommen kann und auch was rauskommt. Ja, sozusagen.
Aber es sind nicht die, die jetzt angefangen haben zu trommeln und von der Demokratisierung im Private Equity Markt sprechen.
Genau, überhaupt nicht. Ja, das ist davon mit Sicherheit fundamental unterschiedlich. Ja.
Dann möchte ich das, was du gesagt hast, noch kurz flankieren. Zu den Kosten und zum Risiko, dass diese Fonds gegatet werden, dass dann irgendwelche neuen Bewertungsniveaus rauskommen, mit denen man nicht rechnet, schon gar nicht als sogenannter kleiner Millionär oder Privatanleger. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was mich an der Sache stört, liebe Anbieter, liebe Institutionellen, liebe Family Offices, liebe Kinder, dass das Narrativ um diese Demokratisierung und das Narrativ um dieses Angebot dieser semi-liquiden Private Equity Vehicle so grauenvoll kitschig ist, dass es sich wirklich auf Leichtgläubigkeit fußt und überhaupt nicht dazu geeignet ist, institutionelle anzusprechen, obwohl die natürlich diese semi-liquiden Vehicle auch kaufen. Aber so wie mir von Insti-Seite und von Privatbankenseite oder Vermögensverwalterseite diese Geschichte erzählt wird. Das sind himmelweite Unterschiede und ich finde, es gibt in diesem Private Wealth Bereich, egal wie man das nennen möchte, überall dort, wo kleine Family Offices anfangen zu operieren und zu investieren, so viele verführerische und fehlgeleitete Narrative und dieses ist eines, das ganz klar davon ablenkt, dass eben genau diese Illiquiditätsrisiken kommen können. Es wird nicht problematisiert, wann diese Illiquiditätsrisiken kommen. Es wird emotionalisiert und das ist eine Unart, die ich ohnehin ablehne. Die hat in diesem Bereich nichts verloren. Ich will meine Kunden schlauer machen. Ich will sie nicht verdummen. Ich will nicht erzählen, investieren wie die Familie, bla bla bla, und verbacke dann viermal irgendwelche schon bestehenden Private Equity Vehikel und pack dann noch meinen Stempel drauf und kassiere irgendwas, was es eigentlich schon gibt, nochmal mit einer eigenen Marge ab. Was ich als großes Problem erachte, ist, dass die Kostenstruktur nicht richtig thematisiert wird und dass dann sozusagen die Offenheit der großen, stolzen Private Equity Branche, auch die kleinen Millionäre mit ins Boot zu nehmen oder die Investoren, die dann eben diese semi-liquiden Vehikel investieren. Man fühlt sich so warm umarmt und eingeladen, aber es wird, wie gesagt, nicht über Risiken gesprochen, es wird nicht über strukturelle Risiken dieser Vehikel gesprochen. Und am Ende des Tages passiert genau das, was du gesagt hast, Florian. Es kann eigentlich gar nicht das rauskommen, was mir versprochen wird oder das ich mir verspreche. Hm. Und vor allem würde ich darauf hingewiesen, das ist vielleicht das größte Problem, dass auch der Private Equity Markt aktuell eben strukturell diese Probleme hat, aufgrund der noch hohen Zinsen, aufgrund der relativ großen Trägheit des M&A-Marktes. Und das wurde mir bei den privatkundennahen Präsentationen nie erzählt. Also, dass es da sozusagen eine Öffnung des Marktes gibt, in einer Phase, in der die Transaktionen nicht so gut laufen oder die Transaktionen gar nicht so sehr flüssig sind und liquide sind. Das wird nicht gesagt und das halte ich für ein großes Problem.
Das ist ja so ein bisschen das Gemeine, ne? Also wer will denn gegen Demokratisierung sein, ja? Das ist irgendwie so ein bisschen wie irgendwie ich bin gegen Frauenrechte oder irgend sowas. Ja. Das funktioniert ja nicht, ja. Also jeder muss für Demokratisierung sein. Nur mit diesem schönen Wort, ganz tolle Erfindung, verdeckt man natürlich irgendwie zwei Punkte. Zum ersten ist es so, jetzt schafft man irgendwie Möglichkeiten, Leuten nochmal irgendwie in einem anderen Segment sein Vehikel abzugreifen, die viele Fees produzieren. Das sei jedem gegönnt, ja, sagen, das ist auch so ein bisschen von Anlegerseite, da muss man sich auch selber schlau machen, woran man will oder wie viel Fees man bezahlen will, was man machen muss. Aber das Zweite ist ja, die Demokratisierung, die tut ja den Privatanlegern in allerersten, das ist ja nicht erfunden worden, um die Privatanleger wahnsinnig mehr Rechte zu geben, ja, Rechte, Demokratie, ich kann mitstimmen, sondern das ist ja ganz dankbares Geld, um irgendwo diese Klemme, die ich da oben im Private Equity Markt habe, auch noch mit zu beheben. Also da wird gar nicht genug Geld eingesammelt, dass jetzt sagen, das die Lösung aller Large Cap Private Equity Exit Staus ist. Aber trotzdem, also für mich auch, selbst ganz da unten ist ja jeder Euro, der in die Branche kommt, da im ersten Schritt erstmal willkommen, weil dieses Tickle Down sozusagen nach unten, vielleicht trifft es auf mich sozusagen, also vielleicht kriege ich ja auch was davon ab, aber da hat kein Mensch daran gedacht, den Privatanlegern eine Stimme zu geben, was jetzt Demokratisierung suggerieren würde, sondern das ist genau das Gegenteil. Wo kann ich denn sonst noch Geld herbekommen? Und die in den USA haben sie ja sagen, die Branchenvertreter so lange gelobbyt, bis sich dann irgendwo Private Equity und VC jetzt in diese 401ks, also in die privaten Pensionsanlagen mit reinbekomme. Ja, das ist ja jetzt auch nicht gemacht dafür, dass die Leute jetzt wirklich mehr Rendite haben, sondern irgendwie, also sozusagen, wer wird sich am meisten darüber freuen, ja? Also wahrscheinlich die am meisten dafür gelobbyt haben. Die ganz großen, top wahrscheinlich 5 oder 10 PE-Gesellschaften der Welt, die dann noch neue Vehikel für 401k-Pensionspläne auflegen können und damit.
Und in Europa landen ja die Vehikel der ganz großen Gesellschaft in allen Untervehikeln, die dann von sogenannten Family and Friends Vehikeln noch mit aufgenommen werden. Das ist ja da, wo der Kitsch an allen Seiten raus spratzt. Das ist nichts für schwache Nerven, wenn man sich wirklich ernsthaft mit der Sache beschäftigen möchte. Ich erinnere mich an traumatische Szenen zurück, als mir freie Vermögensverwalter was über diese Demokratisierung erzählen wollten und dann von diesen Dingen erzählt haben und genau in der Art, die wirklich irreführend falsch ist. Und vielleicht hat der Gesetzgeber an der Stelle eine kleine Aufgabe, die Kunden, die vielleicht grundsätzlich wissen, dass Private Equity was Gutes ist und was Wichtiges ist, sie davor zu schützen, dass hier, ja, es ist Falschberatung aus meiner Sicht, wenn ich irgendein Versprechen gebe, das sich auf die Vergangenheit bezieht, das sich auf ganz große bezieht und dann aber ein, um den Vergleich zu bringen, den Dachfonds bringe, so wie man sich sozusagen nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Privatkunden Bereich aufrecht erhalten hat, als man keine Margen mehr hatte. Also als die Privatanleger vergessen haben, mit Aktien rumzuzocken, weil sie die Schnauze voll hatten, als der neue Markt tot war, kamen Dachfonds, dann kamen später Dachfonds und Dachfonds und dann hat man endlich wieder Margen gehabt, weil man alles irgendwie so breit gestreut hat, dass im Prinzip nichts mehr möglich war. Und genau so funktionieren diese Familien, investiere mit der Familie, bla bla bla, Vehikel in vielen Fällen auch. Und genauso kitschig werden sie auch vermarktet. Und bitte, liebe Kinder, passt auf, wenn euch sowas angeboten wird, rennt weg. Und wenn jemand von Demokratisierung spricht, rennt weg, nimmt keine Schokolade, steigt nicht ins Auto. Das kann böse enden. Mhm. So, und jetzt, also, lieber Florian, müssen wir noch über das Jahr 2026 reden.
Also, taktisch in Private Equity zu investieren, haben wir ja schon gesagt, ist schwierig. Müsste ich jetzt irgendwie viel Geld in so ein semi-liquides Vehikel investieren und dann, wenn der jetzt viel Zugflüsse hätte, dann hätte er irgendwie auch einen Deployment-Druck, also einen Druck, neue Transaktionen einzugehen. Taktisch Private Equity geht nicht, ja. Was weiß man grundsätzlich über Marktphasen in Private Equity? Also irgendwie, wenn ich jetzt sage, welche Vintage-Jahre funktionieren besonders gut und welche Vintage-Jahre funktionieren besonders schlecht, dann ist es immer so, dass Private Equity extrem gut nach Krisen performt. Ja, also sagen, wenn ich jetzt irgendwie wahrscheinlich in der Krise zugesagt habe, dann fängt so ein Fonds irgendwie vielleicht im Auslauf der Krise an zu investieren, hat dann ja 4-5 Jahre und kommt in so eine, also das kann man sich ja auch ganz sozusagen intuitiv nachvollziehen, dann kommt man in so eine Phase von einem wirtschaftlichen Aufschwung hinein und dann sieht alles besonders gut aus, ja, sagen so. Das für 2026 zu behaupten, wir sind jetzt, also wir sind ja schon lange in irgendwie einer nicht rasend wachsenden europäischen Wirtschaft, in einer nicht wachsenden deutschen Wirtschaft. Also irgendwie, da wird jetzt sich wahrscheinlich auch keiner hinstellen und sagen, die Krise ist jetzt nächstes Jahr vorbei oder vielleicht ist es das letzte Jahr der Krise und dann geht's bergauf, weil ja, da warten wir schon alle viel zu lange darauf. Ja, also das wird schwierig bleiben. Die Differenzierung von den Managern, die sich operativ um ihre Portfolios kümmern, zu denen, die eigentlich weniger machen, die nimmt zu. Historisch gab es immer, sagen natürlich, einen starken Drang in diese Richtung. Naja, also wohin, wenn ich jetzt irgendwo in Wachstumsfelder investieren muss, wie Technologie und Software, also muss ich in diese Richtung rennen. Jetzt gibt es irgendwie mit AI im Zuge des Aufkommens von der AI natürlich auch die Fragen, kann ich jetzt nicht zukünftig, also tötet AI die Software und Softwareentwicklung, also sagen so, in jede Richtung, wo ich jetzt sozusagen taktisch rennen würde, wird man auch genauso gut das Gegenargument finden. Ja, was man schon sieht ist und was irgendwie so die Gemeinheit, die Allgemeinheit da schon entwickelt, erwartet in der Branche ist, dass dieser M&A-Markt langsam entspannt und dass schon ein bisschen mehr Bewegung jetzt reingekommen ist und auch reinkommt als in den letzten 3 Jahren, ja, sagen, das muss jetzt nichts heißen fürs Fundraising, das wird weiter für die PE-Manager schwierig bleiben, das muss jetzt nicht weiter heißen, dass die Exit-Märkte explodieren werden sie vermutlich nicht, immer noch aus den gleichen Gründen, dass die Bewertungen noch gar nicht so gestiegen sind, in den allgemeinen Märkten, die allgemeinen Märkte sind gestiegen, aber wir wissen warum, weil wir irgendwie 5 oder maximal 7 Aktien hätten kaufen müssen und der ganze Rest ist ja nicht gestiegen und das heißt natürlich auch, dass wenn ich in den ganzen Rest in Private Equity investiert bin, dass ich dann auch noch nicht nach oben getragen werden kann mit der allgemeinen Marktbewertung. Ja. Insofern ist der Ausblick, den Private Equity Manager haben, jetzt so verhalten positiv, sagen aktuell, aber kein Private Equity Manager wird jetzt sagen auf Jahresscheibensicht denken und investieren. Ja, sagen so, je größer ich bin, also wenn ich jetzt so ein Ultra Mega Cap bin und 30 Milliarden eingesammelt habe, dann bin ich schon sehr, sehr stark von diesen makroökonomischen Themen und Trends ausgesetzt. Und es gibt natürlich immer wieder einzelne Segmente, Infrastrukturausgaben in Europa oder Defense, sagen, wo auch Private Equity Beteiligungsgesellschaften jetzt viel Geld einsammeln und auch viel investieren. Und das wird auch sicherlich gestützt von so Themen. Aber der breite Markt ist ja nicht die 5 Defense-Fonds, so wie es vor 3 Jahren noch die 5 ESG-Fonds waren, die irgendwie die Welt retten wollten. Und jetzt hat es auf einmal jeder vergessen, weil irgendwie Trump wird einen mit Einreiseverbot in den USA belegen, wenn man ESG sich auf die Stirn tätowiert hat. Also insofern, das ist im normalen Private Equity Markt ist man natürlich froh, wenn eine Wirtschaft mehr wächst, als wenn sie weniger wächst, weil mehr Konsumnachfrage, mehr Investitionsnachfrage hilft allen. Aber ich bin eigentlich mit diesen idiosynkratischen Risiken viel mehr ausgelastet als mit den makroökonomischen Risiken. Ja? Und je mehr ich mit den makroökonomischen Risiken ausgelastet bin und weniger mich über idiosynkratisches Risiko Gedanken mache, desto mehr lande ich im Large Cap, also per Definition. Und dann muss man auch zugeben, dass man als PE-Manager in seiner Haltedauer von 3 Jahren, wenn ich da irgendwie einen riesen Konzernteil kaufe, den habe ich in 3 Jahren auch noch nicht von hinten bis vorne umgekrempelt. Ja. Weil jeder Mitarbeiter sagt, naja, das ist jetzt irgendwie halt der Nächste, der irgendwie eine Restrukturierungs- oder Revitalisierungskampagne mit der XY-Unternehmensberatung durch den Konzern treibt. Also das ist längerfristig getaktet.
Es gibt ja 2 Käufergruppen, die die Transaktionen oder die Unternehmen in einem Private Equity Vehicle, egal welchem, aufkaufen würden. Das eine sind andere Private Equity Fonds, die sich spezialisieren auf spätere Phasen und zu denen dann ein bestimmtes Unternehmen in der späteren Phase besser passt. Das sind dann die sogenannten Sponsor-to-Sponsor Deals oder Unternehmen, die irgendein Geschäftsmodell in ihren Konzern integrieren. Und der Königsweg ist natürlich der Börsengang. Wenn du dir jetzt die Rahmenbedingungen für 2026 anschaust, in Europa und in den USA, gibt es da aus deiner Sicht eine Käufergruppe oder einen Exit-Weg, der besonders heraussticht?
Also jetzt auf den ersten Blick nicht. Das, was man irgendwie so im Kopf hat mit den großen Übernahmen, das sind alles die Themen, wo eigentlich jemand also so wie Wiz, also wo ich entweder, oder die ganzen IPOs, die dann vielleicht sonst aber auch hätten bei einem dieser Mag7 landen können. Also ich glaube, es gibt so diese Sondersituationen, wo man große, prominente Exits machen kann an Konzerne, weil jemand nicht selber das VC hatte oder nicht selber sagen die Leute und die Geschäftsbereiche aufbauen konnte, die jetzt vielleicht gerade schnell gebraucht sind. In allen anderen Bereichen ist es so, weil da gab es historisch immer so ein bisschen die Hierarchie, das Beste ist ein IPO, also vom Pricing her. Wenn das nicht geklappt hat, dann habe ich irgendwie versucht, einen Strategen zu verkaufen. Und sonst, klar, würden mich sagen, wenn ich jetzt ein Secondary machen muss, also sprich an andere PEs verkaufe, dann kriege ich vielleicht nochmal weniger Geld, weil der PE rechnet ja auch zurück, dass er damit irgendwie nochmal ordentlich Geld verdienen will. Ich glaube, das ist so ein bisschen, sagen über die Jahre, das differenziert sich auch, oder in schwierigen wirtschaftlichen Phasen differenziert sich das auch ein bisschen aus. Also wir selber sehen, dass heutzutage Strategen nicht pauschal einfach auch mehr zahlen, sondern auch mal, die sind sich natürlich auch bewusst, in welchem Markt sie sind. Sonst wäre der Private Equity Markt ja auch im größeren Bereich schon geexitet, nämlich an Strategen. Ja. Also wenn es so einfach wäre. Auch die Strategen haben entweder gewisse Finanzierungsrestriktionen, weshalb der Private Debt-Markt so explodiert ist, oder sind auch schlauer geworden und sagen, naja, wenn ihr es sowieso nicht verkauft bekommt, also weder an andere PEs noch in ein IPO gehen könnt, also wir werden euch auch nicht überbezahlen. Ja, das heißt, da kommen wir jetzt wieder an den Anfang zurück. Jedes Unternehmen ist exitfähig, kann das für 1 Euro oder für 1 Cent verkaufen. Und das ist alles ist so viel wert, wie jemand dafür glaubt oder freiwillig bereit ist, dafür zu zahlen. So, und da gibt's nicht den einen Hoffnungsträger, sozusagen, und ganz viele, die wir historisch hatten, sind leider auch mal weggefallen, ja. Insofern ist es so, die Wirtschaft geht ja voran, also man darf nie gegen die menschliche Intelligenz spekulieren. Wir sind nicht in einer riesen Wachstumsphase, auch die USA haben eine schwierige Phase da. Ich wenn ich jetzt sagen muss, wenn ich PP-Manager in den USA bin und habe die One Big Beautiful Bull im Rückenwind, aber ich muss trotzdem 4 Jahre lang investieren, ich muss hoffen, dass das alles so hält, ich muss hoffen, dass die Fed sich irgendwie ordentlich refinanzieren kann. Jetzt laufen wir bei eine Stagflation hinein, also sozusagen, was bedeutet mir das? Ich glaube, das fällt alles darin zurück, dass Prognosen schwierig sind, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Sprich, als PE-Manager muss ich einfach ganz einfach meine ordentliche Handarbeit oder meine ordentliche Arbeit machen. Ich kann nicht einen Investment Case auf kurzfristige ökonomische Szenarien ausrichten.
Ja? Aber wenn ich
kann
jetzt
nur taktisch in den Exit sein.
Ja, wenn ich das mal ganz grob und leimhaft übersetzen darf. Du siehst aktuell kein Umfeld, in dem wir auf die alten Renditen, je nachdem, wie man sie misst, zurückkommen bis zum Jahr 2020. Das war eine Sonderzeit, in der die Zinssituation und auch so ein bisschen der Dealflow die Renditen, ich will nicht sagen strukturell und auch nicht artifiziell, aber für diese Zeit auf jeden Fall mal auf ein sehr, sehr gutes Niveau gehoben haben, wie andere Renditen in dieser Zeit auch sehr, sehr gut angehoben worden sind, aufgrund der Wertzuwächse. Aber von der Zeit sind wir, das kann man auch im Aktienmarkt in der Breite sehen, weit entfernt. Und das wird nicht der Rückenwind sein, den wir haben werden. Das heißt, strukturell bleiben wir auf dem niedrigeren Niveau, auf dem wir jetzt noch sind. Hieße aber, und es gibt verschiedene Indizes, und ich weiß, die Indizes sind natürlich total stumpf und können nicht beschreiben, was ein einzelnes Private Equity Portfolio tatsächlich erwirtschaftet. Aber diese Indizes deuten darauf hin, dass sich die durchschnittlichen Renditen seit 2021 nur marginal bewegt haben und auch unterhalb derer des Aktienmarkts. Auch ein Narrativ, dass wenn diese ganzen Vertriebshengste Dauervehikel vertreiben wollen, die das gerne mal verschweigen. Und man liest in verschiedenen Studien zum nächsten Jahr, ja, es klart sich ein bisschen auf, aber eigentlich kann niemand Gründe nennen, warum strukturell und signifikant die Renditen wieder ansteigen. Dazu ist der Markt einfach immer noch zu sehr vereist.
Also ich bin jetzt in letzter Zeit auf verschiedenen Panels gewesen oder auch auf Family Office Konferenzen und da waren auch Leute aus dem Large Cap Bereich heraus und die haben eigentlich irgendwie so meine These, also die sogar nur gestützt und ich habe noch kein einziges Mal Widerworte gehört. Wenn man jetzt auf den Markt guckt, dann ist es genau, die Renditechancen liegen eigentlich genau entgegensätzlich zu den Kapitalströmen, ja. Also die Renditeerwartung im Large Cap oder Mega Cap oder wie man das auch irgendwie nennen will, die wird jeder, oder die meisten Leute ordnen die so bei 8-12% ein, ja, und bei 12% würde ich mich ja schon freuen. 8% ist ein bisschen wenig. Mit dem Wobei ich im Hinterkopf habe, dass es eine IRA-Rendite ist. Ne? Das ist ja nicht sagen, ich habe morgen 100% investiert, sondern irgendwie meine Kapitalabrufe kommen ja stückweise und auch die Rückflüsse kommen stückweise. Darüber kann ich diese Excel-Funktion XIRA ziehen mit Daten, mit Einzahlungsdaten, Auszahlungsdaten und den Kapitalströmen. Und dann kommt da irgendwann vielleicht eine 8% IRA-Rendite raus, währenddessen ich aber auch vielleicht Geld in Bonds oder in Cash halten musste. Also es ist immer die Frage, das ist eine große Diskussion, wo muss man eigentlich seine Alternativen dann halten, wie muss und sowas rechnen, aber das ist schon für die Komplexität dieser Asset-Klasse eine sehr bescheidene Rendite, ja, sagen so. Und aber da geht das ganze Geld hin in die Large und Megacaps, ja, sagen so. Also die Fonds, die zweistellige Milliardenbeträge raisen. Da gibt es ganz wenige davon, die auch nachhaltig gut sind, aber die ganz wenigen, die nachhaltig gut sind, vermutlich zählen die jetzt nicht zu den den Top 10 Asset Managern im Private Equity Bereich weltweit, ja. Also zu den ganz großen Kapitalsammelstellen. Das, was früher im Mid-Market war, also sagen, ich habe einen Freund, der hat lange Zeit das europäische oder das Dach-Midcap-Geschäft von einem Midcap-Fonds hier in Deutschland geleitet. Und er hat immer gesagt, ja, wir machen so 17% Net-IRA für Investoren. Das ist dann schon eine schöne Rendite. Ich glaube, das ist aber in diesem Midcap-Bereich auch ein ganzes Stück mittlerweile heruntergekommen, die Renditeerwartung, ne, wenn man jetzt so die Leute fragt. Und jetzt reden wir wieder in IRRs, obwohl man eigentlich gar nicht in IRRs, kein Mensch in der Branche in IRRs denkt, sondern in diesen okay. Multiples, also sagen so. Also ein Large-Cap-Fonds, da kommt heutzutage das 1,5-1,6-fache dann irgendwie über die Laufzeit heraus. Das ist vielleicht so die Erwartung. Und es wäre ja ganz toll, wenn da irgendwie 1,8 rauskommt. Und diese Mid-Cap-Fonds, da wäre es irgendwie schön, wenn da irgendwie vorausblickend 2 rauskommt, auch wenn es irgendwie Fondsmanager gibt, die dann im Track-Ticket irgendwie mehr als 2 oder vielleicht mal 2,4 drin hatten und sowas. Und in diesem Small-Cap-Bereich, wo wir jetzt aktiv sind, da will man eigentlich 2,5 bis 3 Mal das Geld der Investoren vervielfachen. Aber aus den institutionellen Gründen, sagen so, ich kann nur große Tickets investieren oder ich bin Versicherungsmanager, kann eigentlich gar nicht dieses Small-Cap-Risiko eingehen, weil wenn das schief geht, dann kriege ich eins auf den Deckel für meine Karriere. Sozusagen gehen die Kapitalströme am großen Ende in die Richtung, wo es eigentlich am wenigsten Rendite gibt, wo du auch als Berater von institutionellen Anlegern diskutieren musst, ob denn da der, sagen, ob es da überhaupt einen Renditevorsprung zu den Aktienmärkten gibt, was man jetzt die letzten 5, 6, 7 Jahre gesehen hat. Den gibt es wahrscheinlich immer noch, aber ob es trotzdem die Komplexität rechtfertigt und den Renditechancen, die sich vielleicht eher für Family Offices auftun oder kleinere Anleger, weil die dann auch in diesem kleineren Bereich investieren können und auch dort Renditechancen wahrnehmen können. Und wie gesagt, da gibt es tatsächlich dann auch in diesem Segment vernünftige Anbieter von Dachfonds, wo auch ein Privatanleger investieren könnte. Klar, sagen die üblichen Mindestschwellen 200.000, aber da gibt es auch durchaus vernünftige Anbieter, die nicht auf die großen Namen achten. Und wenn ich jetzt irgendwie sozusagen so fast 25 Jahre zurückdenke, was wir da im Portfolio hatten, da ging es ja überhaupt erstmal Private Equity zu den institutionellen Anlegern zu schaffen. Zu bringen. Da hatten wir nur die großen Namen im Portfolio, sonst hätte uns niemand irgendwie so einen Dachfonds gezeichnet, wenn er diese Fondsgesellschaften dann noch nie mal gehört hat. Ja, da hätte er sich überhaupt sagen, aber ist ja auch 25 Jahre her, ne? Die Branche entwickelt sich.
Die Branche entwickelt sich, das ist ein tolles Schlusswort, um die Verhalten positive Aussicht auf 2026 zusammenzufassen. Und ich glaube, nicht nur die Branche entwickelt sich, vielleicht muss ich auch die Anlegerschaft ein bisschen entwickeln und emanzipieren und nicht demokratisieren lassen. Das ist für mich ein wichtiges Lernstück aus diesem Gespräch. Lieber Florian, wir müssen das Gespräch unbedingt fortsetzen, vielleicht auch auf einer anderen Plattform, aber das hat Riesenspaß gemacht. Natürlich habe ich viel gelernt, weil ich ja der Typ bin aus dem liquiden Marktbereich und nicht diese Polohemd tragende Souveränität weit ab der täglichen Marktdaten innehabe. Insofern freue ich mich, dass ich heute bei diesem Gespräch sehr viel mitnehmen durfte und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie auch. Und lass uns das auf jeden Fall fortsetzen und lass uns gucken, ob 2026 tatsächlich die neue Tauzeit einleitet, zumindest mal aufgrund der erwarteten sinkenden Zinsen in den USA. Das kann ja schon mal ein Input sein. In Europa haben wir die Eiszeit trotz niedriger Zinsen, aber wir werden das weiter beobachten.
Du, Florian, danke für sehr. Heute.
Vielen, vielen Dank.
Das nächste Mal komme ich im Polohemd, versprochen.
Ich freue mich drauf. Alles Gute, einen guten Start ins neue Jahr und vielen Dank für heute, Florian. Danke.
Dankeschön.
Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.